Auf Weltempfang. Globale Literaturen übersetzen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Litprom-Podcasts auf Weltempfang. Wir reden hier über das Übersetzen von globalen Literaturen und heute schauen wir nach Haiti. Von dort kommen nämlich schon seit vielen Jahren regelmäßig spannende Bücher in den deutschsprachigen Raum und das hat viel zu tun mit Peter Trier. Er ist der Gründer des Verlags Litradukt, ein kleiner Verlag für Literatur aus der Karibik und speziell aus Haiti. Und gerade hat er einen neuen Roman von Gary Victor herausgebracht und übersetzt. Eine Violine für Adrien heißt dieses Buch und Peter Trier sitzt hier mit mir. Hallo.
Hallo.
Außerdem habe ich mir noch kompetente Verstärkung dazu geholt und zwar den Mann, durch den ich vor Jahren auf Gary Victor überhaupt aufmerksam geworden bin. Und das ist Thomas Wörtje. Er war Gründungsmitglied und auch sehr lange Mitglied der Jury beim Weltempfänger, der Bestenliste, die viermal im Jahr Literatur aus Afrika, Asien und der arabischen Welt und Lateinamerika empfiehlt. Und mittlerweile ist Thomas Herausgeber einer Krimireihe beim Surkamp Verlag. Hallo Thomas.
Einen schönen guten Morgen.
Und mein Name ist Sonja Hartl. Bevor wir jetzt ins Gespräch einsteigen, sage ich noch ein paar Worte zu Gary Victor und eine Violine für Adrien. Gary Victor wurde 1958 in Port-au-Prince geboren. Er war ursprünglich Agronom und hat für verschiedene Ministerien seines Landes gearbeitet. Er wurde dann Journalist und ist mittlerweile einer der populärsten Autoren seines Landes. Er hat auch mehrere Preise erhalten. Hierzulande ist er vor allem bekannt geworden durch seine grandiosen Kriminalromane um Inspektor Azema. Und ich vermute fast, die werden heute vielleicht auch mal erwähnt werden, aber der Roman, der Anlass unseres Gesprächs ist, ist eine Violine für Adrien. Das ist kein Kriminalroman, obwohl es allerhand Verbrechen gibt, meiner Meinung nach. Und in diesem Roman träumt der 14-jährige Adrien in Port-au-Prince zu Beginn der 70er Jahre davon, ein Violinenvirtuose zu werden. Allein ihm fehlt die Geige, um den Unterricht weiter fortzusetzen. Und seine Eltern können ihm keine kaufen, das ist nämlich gar nicht so einfach. Sie müsste aus dem Ausland importiert werden, da müsste man jemanden kennen. Und außerdem ist so ein Instrument auch sehr teuer. Also fasst Adrien den Beschluss, das Geld selbst zu verdienen. Und damit geht der Ärger so richtig los. Denn Träumer haben es in den Jahren des Machtwechsels von Papa Doc, das ist François Duvalier, zu seinem Sohn Baby Doc, das ist Jean-Claude Duvalier, sehr, sehr schwer. Thomas, wie hast du denn das Buch gelesen?
Erstens mal begeistert, gefiel mir sehr gut. Und dachte, aha, das ist eigentlich gar kein typischer Gary Victor. So fing es an. Dachte, das ist so eine schöne Geschichte. Aber mal gucken, wo es hinläuft. Und wenn man es durchgelesen hat, ist es ein echter Gary Victor. Nämlich mit allem, was ich so schätze an ihm, diesen Hang zum Surrealismus, zu Halluzination, Wahnsinn, Gewalt, Sexualität und Komik. Also insofern war ich ganz happy. Es ist ein richtig echter Gary Victor.
Sehen Sie das auch so, Herr Trier?
Ja, ich sehe es auch so. Gary Victor wurde auf den Lesungen aus diesem Buch natürlich auch oft über die Rolle des Surrealen in seinen Werken befragt und er hat dann immer geantwortet, dass in Haiti eine große Bereitschaft herrscht, Übersinnliches als normal anzusehen. Er sprach von einem Ineinanderübergehen von Fiktion und Realität. Und in diesem Buch ist es allerdings so, dass das Ereignis, mit dem das Surreale praktisch in die Handlung einbricht, die bis dahin sehr realistisch war, das ist der Sturm bei der Beerdigung des Präsidenten. Dem liegt ein reales Ereignis zugrunde. Das heißt, bei der Beerdigung von François Duvalier zog ein Wirbelsturm durch Port-au-Prince, der etwa dem Weg des Trauerzugs folgte. Das löste eine Massenpanik aus. Und das wurde natürlich so interpretiert, als ob die Geister des Präsidenten ihn zu seiner letzten Ruhestätte begleitet hätten. Diese Szene ist also von diesem realen Vorfall inspiriert, den Gary Victors Vater auch selbst miterlebt hat.
Das finde ich, also ich wusste nicht, dass das ein realer Vorfall ist. Da hätte ich fast drauf gesetzt, dass es ausgedacht. Aber ich hatte mich auch schon vorher sehr darüber amüsiert, als dann François Duvalier stirbt, die Menschen es gar nicht glauben, aus verschiedenen Gründen. Also zum einen, weil sie dachten, er kann einfach nicht sterben. Und zum anderen, weil sie sich natürlich auch nicht getraut haben, sich darüber zu freuen.
Auch das ist real. François Duvalier hat es verstanden, ein Bild von sich zu vermitteln, dass er praktisch ein übernatürliches Wesen sei. Er hat von sich selbst gesagt, er sei ein immaterielles Wesen. Und es herrschte tatsächlich der Glaube, er sei unsterblich und er sei auch allgegenwärtig. Also Gary Victor erzählt, dass sein Vater nach Hause kam und ganz schockiert sagte, der Präsident ist tot, worauf seine Mutter ihm spontan den Mund zugehalten haben soll und gesagt hat, sei still, er könnte dich hören.
Großartig. Ja. Aber das Schöne ist ja eigentlich, dass er sozusagen dieses realistische Substrat eigentlich gar nicht braucht, weil das ist ja eigentlich seine Signatur, ne? Diese Karnevalisierung, dieses Surreale. Also schon bei dem allerersten Buch fing das schon an. Wie hieß das, das hier auf Deutsch erschienen ist?
Das erste Buch, das auf Deutsch erschienen ist, war eine Sammlung von kürzeren Erzählungen mit dem Titel Der Blutchor.
Der erste Kriminalroman.
Das war Schweinezeiten.
Schweinezeiten, genau. Da hatten wir es ja auch schon, da hatten wir diese Gestaltwandlung von Menschen in Schwein und was es noch so alles gab und sozusagen ohne realistisches Substrat. Was ich aber toll finde, weil man sieht, welche Möglichkeiten von Realismus es gibt. Also wie geht man mit Realismus an so eine irre Gesellschaft wie Haiti ran? Wo schon sozusagen in der DNA die Ebenen, die Realitätsebenen verwischt sind. Das finde ich wirklich absolut spannend bei ihm.
Ja, das also ist natürlich seine Handschrift, ja, dass zum Beispiel in den Kriminalromanen magische Elemente als völlig logisch in die Krimihandlung eingebaut werden. Das hat auch manche deutschen Leser verstört. Aber es ist natürlich insofern realistisch, als Magie in Haiti eine, man kann sagen, soziale Realität ist. Ja. Es herrscht eben eine große Bereitschaft, Ereignisse auf Übernatürliches zurückzuführen. Und also Gary Victor hat mal gesagt, wenn ich wirklich einen fantastischen Roman schreiben wollte, dann müsste ich einen Roman schreiben, in dem jemand behauptet, es gäbe keine Gespenster.
Großartig, ja. Halten Sie das für einen Seitenzweig oder das, was wir unter magischem Realismus verstehen, also Garcia Marquez und die Folgen, oder ist das jetzt nicht nur sprachlich ein ganz anderer Kulturraum?
Also Gary Victor mag den Ausdruck magischer Realismus nicht so gern. Und
das ist schön.
Ich weiß nicht, ob man sein Schreiben jetzt einfach in die Tradition des magischen Realismus stellen kann, zumal Haiti nicht wirklich Lateinamerika ist. Es hat so als einziges Land mit französischer Sprache Südamerikas, mal abgesehen von Französisch-Guyana, und auch als das afrikanischste Land oder kulturell afrikanischste Land des amerikanischen Kontinents hat es so einen gewissen Sonderstatus. Aber es stimmt natürlich, dass Gary Victor die großen lateinamerikanischen Autoren kennt.
Das beruhigt mich, also weil ich mich immer so ein bisschen geärgert habe, über was alles sozusagen dieser magische Realismus drüber gestülpt wird. Und da fand ich, bei Gary Victor gibt es kaum eine Rezension oder eine Rezension, wo das nicht sozusagen als Qualitätsmerkmal aufgeführt wird. Und dann denke ich, nee, Freunde, also zwischen dem Hispanophonen und dem Frankophonen, da in der Karibik gibt es schon noch andere Unterschiede. Also, ja.
Ja, ich hatte jetzt auch gerade bei dem Buch, auch gerade am Anfang, das ist mehr Frankreich 19. Jahrhundert als magischer Realismus.
Ja, das ist vielleicht kein Zufall, weil Gary Victor selbst sich in die Tradition der großen französischen Autoren des 19. Jahrhunderts stellt. Er hat als Jugendlicher vor allem Zola und Victor Hugo gelesen. Und also er nennt diese Autoren explizit als seine Vorbilder, aber eben auch die großen Autoren des Fantastischen wie Hoffmann, Kafka, Edgar Allan Poe, Lovecraft.
Ja, das ist deutlich zu merken. Aber es ist ja noch mehr. Es ist ja nicht nur, das Magische, sondern das ist so das, was man mit Bakhtin so beschreiben kann als Karnevalisierung. Also da kommt dann die Komik rein, diese unfassliche Komik, die er ja auch hat, wo sozusagen also die Mésalliance der Ebenen eine Rolle spielt oder die überhaupt die Leiblichkeit, die Körperlichkeit ist ja ganz, ganz wichtig bei ihm auch. Ne? Also auch die verstümmelten, die geschädigten Körper spielen ja auch eine Rolle. Also wenn Bakhtin Gary Victor gekannt hätte, wäre er sicher begeistert gewesen, weil das ja auch gegen sozusagen eine allzu leichte literarische Reproduzierbarkeit von Welt spielt. Also da sind viele subversive Elemente drin. Das finde ich auch unheimlich spannend an ihm.
Ja, ich finde da auch einfach spannend, dass es sich auf so vielen ganz verschiedenen Ebenen vollzieht. Wir haben einmal das, was man hierzulande einfach als Aberglaube bezeichnen würde, also zum Beispiel diese Lottozahlen. Es gibt immer eine Lotterie und die Mutter von Adrien nimmt auch daran teil und die Zahlen, die sie spielt, bekommt sie im Traum. Also sie träumt etwas, greift dann zu einem Buch, deutet diese Träume an. Das finde ich schon, ich finde das schon großartig. Und dann tippt sie diese Zahlen. Und das ist ja das, da haben wir ja einfach andere Aberglaubenform. Aber das geht ja bei, das ist ja nur sozusagen die harmloseste Stufe von Surrealen oder Magischem, was bei ihm passiert.
Ja, aber Lotterie ist ja sowieso auch so ein Thema, ne? Also das haben wir bei Chester Himes immer das oft, Lotterien, also diese Möglichkeit des kleinen Menschen Geld zu verdienen und gleichzeitig aufs Übel ausgebeutet zu werden natürlich, das ist wieder so ein Teil schwarzer Kultur, die auch möglicherweise da übergreifend ist, ne? Aber wo haben wir es noch? Bei Chester Himes ganz garantiert. Und da gibt es auch so merkwürdige Methoden, die Zahlen hervorzuholen.
Beim Übersetzen dieser Passage, von wo von dieser ganzen magischen Wissenschaft die Rede ist, die sich um die Lotterie rankt, die ist in Haiti extrem ausgeprägt. Die Haitianer sind ein Volk von Lottospielern. Aber mir ist da eine Episode aus den Geschichten um Don Camillo und Peppone eingefallen, die ja in Italien der 50er Jahre spielt.
Ja.
Und da kommt eine Szene vor, wo eine alte Frau im Dorf Ärger mit der kommunistischen Ortsgruppe bekommt, weil sie aus Stalins Tod Lottozahlen herausgelesen hat, die für Bandit und freudiges Ereignis stehen. Das heißt, offensichtlich war also so eine solche Lottozahlen-Magie zumindest in der Vergangenheit nicht nur in Haiti verbreitet.
Mhm. Oh, das ist interessant. Fand ich ja großartig.
In Haiti treibt es allerdings besonders kuriose Blüten. Ja. Gary Victor hat erzählt, dass er sich an einem realen Vorfall inspiriert hat, nämlich in einer evangelikalen Freikirche wurde ein Exorzismus vorgenommen. Und die Frau, die angeblich von einem Dämon besessen war, wand sich also in Krämpfen, schrie hysterisch und rief dann irgendwann drei Zahlen, worauf sich die Kirche in Minuten leerte, weil jeder loslief, um diese drei Zahlen in der Lotterie zu spielen.
Das ist großartig. Weil, also wie gesagt, die Träume sind ja auch noch der harmloseste Versuch, an diese Zahlen von der Lotterie zu kommen. Denn auch Adrien beschließt dann irgendwann, er müsste jetzt sein Glück auch bei der Lotterie versuchen. Und das geht bei ihm nicht sehr gut aus. Das ist, er wird halt von einem Mann manipuliert. Und da kommt dann auch das erste Mal in diesem Buch, also nee, nicht das erste Mal, vorher werden Adrien schon fast die Finger gebrochen, aber da kommt dann auch nochmal einfach Gewalt dazu in dieses Buch. Das ist ja, finde ich, bei Gary Victor auch was Besonderes, dieser Umgang mit Gewalt.
Ja,
das ist in seinen Büchern so, natürlich speziell in den Krimis, dass Gewalt, ich möchte sagen, ungeschönt eben in all ihrer Brutalität dargestellt wird.
Ja, aber auch als Option sozusagen, also als Handlungsoption. Das ist ja, es gibt so, habe ich gefunden in einer alten Rezension von mir, wo Asimar sagt, nur noch töten, töten, töten. Und das ist eine Option, die er auch ausspielt dann. Also es ist eine soziale Interaktionsform, die einfach da ist und die dann auch nicht mehr groß moralisiert wird, finde ich.
Nein, das ist klar. Ja. Also Inspektor Asimar ist natürlich ein Produkt dieser Verhältnisse und er verzweifelt daran, dass Verbrecher oft ungeschoren davonkommen, weil sie durch Korruption freigesprochen oder werden oder erst zu gar keinem Gerichtsverfahren kommt und er nimmt deswegen die Justiz in die eigenen Hände.
Ja, ist schon, ja. Und zu Duvaliers Zeiten, also zu der sowohl Papa als auch Baby Doc und ihre Tonton Marcoutz, ist das natürlich absolut gewaltgesättigt, das Umfeld. Was mir noch angefallen ist, ist Graham Greene natürlich. Ne? Stunde der Komödianten. Ne?
Also ich glaube, Graham Greene hat auch sehr gut dieses allgemeine Klima der Gewalt beschrieben, die nicht nur physische Gewalt war, sondern eben auch eine ständige Atmosphäre der Angst, in der man lebte. Wir hatten das ja schon angesprochen, dass die Menschen wirklich glaubten, der Diktator sei allgegenwärtig und könnte alles hören. Er könnte teilweise sogar Gedanken lesen. Das heißt, man traute sich nicht einmal, ihm insgeheim Böses zu wünschen. Man passte natürlich höllisch auf, was man sagte. Die Wände hatten Ohren. Es kommt im Text ja auch vor, dass die Mutter sich zum Beispiel versteckt, um Radio Havanna oder Radio Moskau zu hören. Aber man passte sogar darauf auf, was man dachte, weil man Angst hatte, er könnte es wahrnehmen. Und natürlich hatte man ständig Angst vor Denunziationen.
Stimmt das tatsächlich übrigens, das wissen Sie, dass eine amerikanische Flotte kreuzte während des Übergangs von Papa zu Doc, um sicherzustellen, dass das nicht umkippt?
Das weiß ich nicht, aber es war wohl so, das bestätigt auch Gary Victor, dass die Amerikaner durchgesetzt hatten, dass Jean-Claude Duvalier seinem Vater nachfolgt, was viele Haitianer empört hat. Selbst Anhänger von Duvalier waren der Meinung, dass Baby Doc nicht der geeignetste ist als Präsident. Er hatte bis dahin ja eher das Leben eines Playboys geführt. Im Buch kommt das vor, dass zum Beispiel Monsieur Benjamin, der Geigenlehrer, der an sich ein Anhänger Duvaliers ist, offensichtlich sich bei Jean-Claude Duvalier unbeliebt gemacht hat, weil er sich abfällig über ihn geäußert hat. Ich weiß nicht, welchen Grund die Amerikaner hatten, diesen Nachfolger durchzusetzen, aber es scheint, dass Duvalier jemand anders favorisiert hat und dass die Amerikaner ihm das in seinen letzten Lebensmonaten ausgeredet haben.
Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr so grundlegenden Hintergrund geben. Also der Vater, Papa Doc, wurde 1957 Präsident von Haiti und er war am Anfang so ein Hoffnungsträger, hat sich dann aber schnell in einen brutalen Diktator verwandelt und er ist 71 gestorben und das ist eben die Zeit, in der auch der Roman hier spielt und die Präsidentschaft wurde dann auf den damals 19-jährigen Jean-Claude übertragen.
Dafür
und
musste übrigens extra die Verfassung geändert werden, weil Jean-Claude Duvalier das bisher vorgeschriebene Mindestalter für einen Präsidenten nicht erreicht hatte.
Und diese Herrschaft von Papa Doc erfolgte insbesondere mit Hilfe der auch schon genannten Tonton Macoute. Also das ist, ich habe mir ja aufgeschrieben, das ist eine Mischung aus Killertruppe und Geheimdienst.
Es war eine paramilitärische Truppe, die für ihre Brutalität berüchtigt waren, wobei der Name sich von einer Art Kinderschreck ableitet, also so einem Popanz, mit dem man unartigen Kindern Angst gemacht hat. Tonton bedeutet Onkelchen und eine Macoute ist eine Art Umhängetasche. Das war so eine Gestalt, so eine Art Butzemann, der unartige Kinder in seinen Sack steckt.
Und ich würde da tatsächlich noch auf eine Übersetzungssache hinkommen. Wir hatten uns im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber unterhalten, wie geht man mit bestimmten Begriffen um, wie entscheidet man, ob man sie erklärt oder nicht. Und die Tonton Macoute, die werden erklärt. Da gibt es so ein kleines Sternchen und dann steht unten, was die waren. Und also wie gehen Sie damit bei der Übersetzung um? Wie entscheiden Sie, was Sie erklären und was Sie nicht erklären?
Also ich gehe da meistens einfach von mir aus, das heißt von dem, was ich wusste, als ich begonnen habe, haitianische Literatur zu übersetzen und was ich nicht wusste. Und Tonton Macoute war mir kein Begriff. Ich hatte von Haiti damals recht wenig gehört und ich gehe einfach mal davon aus, dass es den meisten Deutschen genauso geht, wenn sie sich nicht speziell für dieses Land interessieren.
Und was ich da auch interessant finde, es gibt ja einmal halt diesen Fakt, es gab diese Tonton Macoute und das wird erklärt, aber dann sieht man ja auch, oder also wie diese Herrschaft von den Duvaliers, von dem Vater Duvalier tatsächlich gewirkt hat, das merkt man ja in dem Buch auch auf einer ganz anderen Ebene, nämlich an diesem Umgang mit Adrians Traum. Also das ist ja ein unschuldiger Traum für einen 14-jährigen Jungen, dass er gerne Geigenvirtuose werden will. Und dieser Traum wird ihm ja in gewissermaßen zum Verhängnis oder dieser Traum setzt ja schreckliche Dinge in Kraft. Und ich finde, dadurch merkt man dann eben das auch, was Sie vorhin beschrieben haben, also dass man schon anfängt, ja seine Gedanken zu zensieren, gewisse Dinge nicht zu denken, weil Adrian wird auch mehrfach gesagt, er soll aufhören zu träumen. Diese Träume schicken sich einfach nicht, die können nur ins Verderben führen.
Ja, Gary Victor hat in einem anderen Interview über dieses Buch einen Satz gesagt, der mir so gut gefallen hat, dass ich ihn auf das hintere Cover gesetzt habe. Er hat gesagt, wenn die Gesellschaft nicht auf der Höhe deiner Träume ist, dann werden diese Träume zerstörerisch. Und es ist ja so, dass die Gesellschaft kann Adrien die Erfüllung seines Traumes nicht bieten. Und da Adrien aber eine bemerkenswerte Willenskraft hat und diesen Traum mit allen Mitteln weiterverfolgt, wird ja letztlich zerstörerisch, weil Adrien Opfer von Menschen wird, die diesen Traum ausnutzen, um ihn zu manipulieren. Ich möchte jetzt nicht zu viel von der Handlung verraten, aber es ist klar, es nimmt kein gutes Ende und da sind im Buch ja immer wieder praktisch warnende Vorboten eingestreut, die ihm sagen, lass das, du verdirbst dir dein Leben damit, du wirst wie diese Verrückten, die lottosüchtig sind zum Beispiel. Nun, das Ende ist natürlich nicht so harmlos wie eine Lottospielsucht. Aber dem Leser ist schon relativ bald klar, dass dieser Traum letztlich in die Katastrophe führt. Und es geht in dem Buch natürlich darum, wie unschuldige Träume oder an sich noble Bestrebungen unter der Diktatur pervertiert werden.
wie hält er sich jetzt eigentlich zurzeit in der gegenwärtigen Situation? Also viele sind ja exiliert, viele haitianische intellektuelle Schriftsteller. Manche sind da geblieben.
Gary Victor musste aus dem Stadtteil ausziehen, in dem er bisher gewohnt hat, weil das Viertel unter die Kontrolle von Gangs geraten ist, bei denen er sich unbeliebt gemacht hat. Sie erinnern sich vielleicht, dass er in den Kriminalromanen, also das Inspektor Azemar, der da sicherlich mit der Stimme des Autors spricht, nicht sehr freundliche Worte über die Banden findet.
Wie hieß der Dostojewski, der Bandenchef? Ne? fand ich gruselig.
Raskolnikow.
Raskolnikow, ja. Aber doch, ja.
Und das heißt, er lebt jetzt nicht meistens in Jacmel, nicht mehr in Port-au-Prince. Mhm. Und er ist natürlich in einer prekären Situation, weil auch durch die Tätigkeit der Banden zum Beispiel die meisten Verkehrswege im Land blockiert sind und das hindert ihn auch, das behindert sehr stark die Schreibwerkstätten, die er früher in allen Teilen des Landes gegeben hat und die auch eine seiner wichtigsten Einnahmequellen sind.
Denkt an Exil?
Nein, er hat nicht vor, Haiti zu verlassen. Er hält sich zwar oft im Ausland auf, zu Lesereisen wie die gerade stattfindet, aber er hat nicht vor, Haiti zu verlassen.
Und hat er im Zuge dieser Lesereise, also wir nehmen das im Herbst 24 auf und er ist gerade auf Lesereise, hat er da was dazu gesagt, warum er jetzt einen historischen Roman geschrieben hat?
Die Frage habe ich ihm natürlich gestellt und haben ihm auch andere Leser gestellt und er hat gesagt, es sei ihm in diesem Roman ursprünglich nicht darum gegangen, einen Roman über die Duvalier-Zeit zu schreiben, sondern er hatte das Bedürfnis, sich mit seiner Kindheit auseinanderzusetzen. Das hat er auch schon in anderen Romanen, die nicht übersetzt sind, getan. Aber es ist nun so, dass seine Kindheit sich eben unter der Duvalier-Diktatur abgespielt hat. Als Baby Doc das Land verlassen hat, 1986 war er Mitte 20. Und damit ist natürlich jeder Roman, der in dieser Zeit spielt, zwangsläufig ein Roman über die Diktatur, weil die Diktatur allgegenwärtig war. Sie hat ja in alles hineingewirkt, in den gesamten Alltag. Er und seine Familie wurden von den Makut nicht physisch behelligt, aber sie lebten eben auch in dieser ständigen Atmosphäre der Angst, die in dem Buch geschildert wird. Die Mutter fragte sich jeden Tag, ob der Vater abends nach Hause kommt. Ich habe schon erwähnt, dass man ständig Angst hatte, der Präsident könnte einen hören, sogar als er angeblich gestorben war. Er hat beispielsweise erzählt, dass sein Vater auf eine Kommunionsfeier eingeladen wird. Die Erstkommunion wird in Haiti groß gefeiert. Und kurz nachdem er dorthin gegangen ist, kam jemand bei seiner Mutter vorbei und sagte ihr, jemand hätte Anzeige bei der Polizei erstattet, dass diese Kommunionsfeier in Wahrheit ein getarntes Treffen von Oppositionellen sei. Daraufhin ist seine Mutter so schnell sie konnte dorthin gerannt und hat die Leute gewarnt, die Festgesellschaft zerstreute sich innerhalb von Minuten und kurz danach kamen auch schon in zwei Lastwagen ein Trupp bewaffneter Tonton Makut an, die zum Glück niemanden vorgefunden haben. Also wenn man in einer solchen Zeit aufwächst, dann prägt das natürlich.
Klar.
Was ich jetzt nur, also es gibt ja manchmal so Zufälligkeiten von Lektüren und das ist jetzt vielleicht die Zufälligkeit der Podcast-Aufnahmen, weil eine der vorherigen Folgen, da ging es um Nona Fernandes Twilight Zone, das spielt in Chile und da geht es um die Auseinandersetzung mit Pinochet und in dem Zusammenhang hatten wir bei der Aufnahme auch darüber gesprochen, dass es jetzt in Chile auch wieder so eine Bewegung gibt, dass unter Pinochet ja doch nicht alles so schlecht war und dass man sich so ein bisschen nach so einem autoritären Herrscher wieder zurücksehend. Und da habe ich mich gefragt, das ist ja jetzt nicht nur in Chile so, das ist ja in vielen anderen Regionen der Welt auch so, aber da habe ich mich tatsächlich gefragt, wissen Sie, wie das jetzt in Haiti ist oder weißt du das, Thomas? Nee. Also, weil das ist ja einfach, das wissen wir ja auch, dass das Land gerade, was Sie auch schon gesagt haben, unter dem Einfluss von Gangs steht und sehr ja zerrüttet ist. Das ist fast noch eine Untertreibung.
Es ist auch in Haiti so, es ist im Moment, glaube ich, die Sicherheitslage das größte Problem des Landes und man hört tatsächlich Stimmen sowohl von Haitianern als auch von Leuten, die Haiti kennen, dass es unter Duvalier vielleicht weniger schlimm war, weil man damals wusste, vor wem man sich in Acht nehmen musste. Also es gibt tatsächlich Leute, die sagen, dieses Chaos ist schlimmer als alles andere und das erfüllt Gary Victor auch mit großer Besorgnis, weil er, wie ich finde, zu Recht sagt, in solchen Fällen kommt eben die Sehnsucht nach dem starken Mann auf und das führt dann letztlich dazu, dass rechtsextreme Regime an die Macht kommen.
Ja, es ist, man sieht es ein bisschen in Argentinien. Ich meine, Argentinien hat eine lange Tradition sozusagen des Generalromans. Also nachdem die Diktatur weg war, wurde abgerechnet. Und jetzt kippt das Ganze ja wieder in eine Richtung, wo ich jetzt allerdings aus intellektuellen Kreisen jetzt noch kein Verständnis höre. Da scheint also weiterhin die Kluft zwischen den Intellektuellen oder dem Widerstand und dem, was tatsächlich passiert ist durch die Wahl, also der ist ja auch demokratisch drangekommen, größer noch zu sein wie vielleicht in anderen Ländern, wo es dann ja in der Tat wie in Chile Zustimmung gibt. Und auch Bolsonaro hatte ja auch eine gewisse, in Brasilien gewisse Zustimmungswerte. Maduro hat auch Zustimmung, was ja völlig unverständlich ist, aber trotzdem kann sich verlassen. Ja, also das ist beunruhigend überall.
Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass diese Haltung unter Duvalier sei es besser gewesen und der haitianischen Intellektuellen verbreitet ist, aber in der Bevölkerung hört man das natürlich, was auch verständlich ist, denn wenn praktisch das tägliche Leben durch so etwas unmöglich gemacht wird, dann vergisst man vielleicht mal die hehren demokratischen Prinzipien, denn unter Duvalier, so heißt es dann, wurde man nicht behelligt, solange man sich nicht oppositionell betätigte.
Naja, was bei den anderen, da liegt es ein bisschen anders. Also in Venezuela ist eben alles im Rott, da geht gar nichts mehr. Trotzdem gibt es Zustimmung. Argentinien auch, trotzdem. Brasilien auch, trotzdem. Das finde ich, ja. Also ist sozusagen die haitianische Position da noch pragmatisch zu sagen.
Es herrscht natürlich in der Erinnerung auch dann vielleicht eine. Oder die Erinnerung an die Duvalier-Zeit ist dann möglicherweise auch verzerrt, denn es war natürlich nicht so, dass unter Duvalier nur diejenigen behelligt wurden, die offen sich oppositionell betätigt haben, sondern es genügte ja, angeschwärzt zu werden, damit man im Gefängnis landete.
Das sieht man ja auch sehr schön in dem Roman. Also das ist ja, Adrien erregt ja auch nicht nur Aufsehen, weil er diesen Wunsch hat, Geige zu spielen, sondern weil er auch ein sehr talentierter Geigenschüler ist und das erzeugt halt den Neid von zwei anderen Schülern, die erst versuchen, ihm die Finger zu brechen und dann mischen sich auch noch deren Eltern ein und denunzieren Adrians Mutter, die dann ja insofern aus der Situation wieder herauskommt, sagen wir es mal so, aber auch nur durch Einfluss. Aber da sieht man, finde ich, auch nochmal sehr, wie es funktioniert, also wie auch Angst funktioniert und welche Macht dann die Denunziation hat.
Ja, und es zeigt auch, wie die Atmosphäre damals war, denn es gab kein Gericht, das einen entweder freisprach oder verurteilte, wenn man verhaftet wurde, sondern man musste sich an eine einflussreiche Person wenden und hoffen, dass die ihre Verbindungen und ihren Einfluss spielen ließ, damit der Betreffende wieder freigelassen wurde. Das heißt, man war auch gezwungen, sich mit dem Regime irgendwie zu arrangieren und gutzustellen.
Ja, so ein bisschen auch Jacob Ross hat so Echos mit seinem Granada-Roman. Da muss man auch am besten gute Beziehungen haben nach oben, um was zu, ja, also nicht nur ein karibisches Problem, sondern einfach ein Problem von totalitären Staaten, würde ich sagen. Ja. Aber ich finde diese Feinanalyse auch sehr gelungen, also wie das, so diese Feinmechanik funktioniert.
Ja, vor allem, also da muss ich ja nochmal, ich glaube, es ist meine Lieblingsszene in dem ganzen Roman, die findet im Zuge von Papadocs Beerdigung statt. Dann ist Adrien in dem Restaurant, in dem er arbeitet und es kommen nicht viele Gäste, weil ja alle immer noch nicht so sicher sind, ist er wirklich tot oder so, aber dann kommen 22 schwarz gekleidete Männer und setzen sich dahin und man weiß sofort, wenn diese Männer da reinkommen, irgendwas ist komisch und dann guckt Adrien, fällt was runter und er bückt sich und er sieht, dass sie alle Schweinefüße haben.
Großartig, ja, das ist toll.
Das ist natürlich dann die Handschrift von Gary Victor.
Ja, das hat ja schon fast tarantinische Züge, ne? Wenn sie da reinkommen, also irgendwie, klar.
Das ist wesentlich besser als Tarantino. Ja. Aber deutlich, also wesentlich.
Ich bin kein Tarantino-Fan.
Nein, ich auch nicht. Deswegen finde ich es fast, gut. Gehen wir darüber hinweg. So langsam nähern wir uns ja dem Ende und ich würde da tatsächlich gerne nochmal so über haitianische Literatur in Deutschland sprechen. Und ich habe mich wirklich auch gefragt, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, einen Verlag zu gründen und dann mit Literatur aus Karibik und Haiti?
Es war ursprünglich ein reiner Zufall. Ich habe mich an einem gemeinschaftlichen Projekt zur Übersetzung von frankophoner Literatur beteiligt, also ohne Schwerpunkt auf der Karibik. Und dabei fiel mir aber ein haitianischer Autor zu. Es war Gary Victor. Und das war für mich so ein, ja, vielleicht Erweckungserlebnis. Ich habe dann aus Neugier andere haitianische Autoren gelesen und war ganz verblüfft darüber, welchen literarischen Reichtum dieses Land hat, obwohl der im deutschsprachigen Raum kaum bekannt ist. Also es hat Übersetzungen haitianischer Autoren zuvor gegeben, aber es waren nicht sehr viele. Und nachdem dieses gemeinschaftliche Projekt dann letztlich gescheitert ist, habe ich Jahre später das allein weitergeführt und mich dann auf die Karibik mit Schwerpunkt Haiti beschränkt.
Und was zeichnet denn, wenn man so sagen kann, haitianische Literatur aus? Wenn das zu groß ist, würde ich auch noch runterschrauben.
Also ich getraue mich nicht zu sagen, was speziell die haitianische Literatur auszeichnet, aber mir selbst gefällt daran, dass diese Autoren wirklich was zu erzählen haben. Das oft mit einem Zug ins Surreale, bei Gary Victor besonders ausgeprägt, aber auch bei anderen. Es ist halt so, dass diese Autoren jetzt nicht auf 30 Seiten den Schreibprozess thematisieren müssen, denn sie haben genug anderes zu erzählen. Das ist eine persönliche Vorliebe von mir. Ich mag einfach Bücher, in denen was passiert und mich zieht diese oft ins Surreale gehende Schreibweise an.
Ja, auf jeden Fall.
Bei Gary Victor kam hinzu, dass er auch so einen Hang zum schwarzen Humor hat, der mich anspricht. Das ist aber nicht typisch haitianisch, sondern das ist eher seine Handschrift.
Naja, also eine gewisse Komik und vor allem eine gewisse Sprachfreude sozusagen. Also die sehe ich dann auch, was ich auch bei Lionel Trouillot zum Beispiel. Das ist jetzt ganz typisch. Ich habe ja eh was gegen nationalliterarische Schubladen. Aber ja, also dieser Hang zum, genau, der Hang zum Surrealen, der Hang zu einer Sprachmacht auch. Die sind ja keine kargen Autoren, auch wenn sie knappe Romane schreiben. Also sie schreiben ja keine 600 Seiten oder 700 Seiten Klopper, sondern das ist schon alles sehr komprimiert, aber eben auch sehr virtuos komprimiert, finde ich. Geht auch ein bisschen für Kathleen Mars, finde ich. Also ja, das ist schon interessant. Also meine Initiationserlebnis mit Haiti liegt lange zurück und das war komischerweise Graham Greene. Und dann dachte ich, das kann ja jetzt nicht sein, dass nur Briten da was zu sagen haben. Da muss es doch auch was geben. Und dann kam der Literaturverlag. Also vorher war ich auch noch nicht informiert. Also da haben sie schon absolut Pionierarbeit geleistet.
Es hat interessanterweise einige Übersetzungen haitianischer Autoren, also etwa von Jacques-Steven Alexis, Jacques Romain und Anthony Phelps im Aufbauverlag noch zu DDR-Zeiten gegeben.
Ja, aber die hatten hier kein großes Echo, sagen wir mal.
Nein,
so.
Die waren hier kaum bekannt.
Kaum bekannt. Auch der erwähnte, wie heißt der, Daniel Lefebvre war oder ist immer noch unbekannt ziemlich, ne? Aber Gary Victor ist sicher der bekannteste. Ne?
Gut, Gary Victor hat sich, glaube ich, durch den Erfolg der Krimis eine gewisse kleine Fangemeinde geschaffen. Ja. Wobei es falsch wäre, ihn als reinen Krimi-Autor wahrzunehmen. Ja. Es ist nicht so, dass er ausschließlich oder auch nur schwerpunktmäßig Kriminalromane schreibt. Ja. Der Eindruck ist halt entstanden, weil die Krimis im deutschsprachigen Raum am erfolgreichsten waren. In Haiti ist er zum Beispiel auch durch seine Theaterstücke und Filmdrehbücher bekannt.
So ein bisschen wie Leonard Padura auch aus Kuba mit Krimis hier sozusagen den Dosenöffner gemacht und dann verbreitert. Und das ist, ja, spricht ja nun wieder für die kommunikative Potenziale von Kriminalliteratur, muss mal so zu sagen.
Das ist eine sehr schöne Formulierung. Ja. Wer jetzt gerade aus Haiti noch kommt, das ist halt Marie Villeux-Chauvet. Richtig, die wird gerade, aber das ist, glaube ich, weniger. Ich glaube, sie wird weniger unter dem Aspekt Haiti rezipiert, als vielmehr unter dem Aspekt Wiederentdeckung von weiblichen Autorinnen. Ja. Und sie ist ja dann noch ins Exil gegangen in die USA. Aber wo jetzt ist es ein paar Mal gefallen und ich glaube, wir haben tatsächlich noch gar nicht darüber geredet, nämlich über die Komik bei Gary Victor. Und das können wir natürlich, diese Lücke kann in diesem Podcast nicht bestehen bleiben, nachdem es wenige Dinge gibt, über die Thomas und ehrlich gesagt ich auch ein bisschen, ich weiß nicht, wie es mit Ihnen ist, lieber redet als Komik. Dir stelle ich mir jetzt mal eine große Frage, Thomas. Was macht denn Gary Victor zu einem komischen Autor?
Die grundsätzliche Färbung, Tönung, Unterboden, Faser und Textur ist komisch. Und das hat jetzt nichts mit lustig zu tun. Also kann man lustig finden, man findet es komisch in dem Sinn, dass Komik ein Erkenntnistool ist sozusagen über die Welt. Das ist erstens eine Möglichkeit, Welt darzustellen und zweitens eine Möglichkeit, Welt zu sehen, die also sozusagen immer das eine im anderen sieht. Das ist ja ein wichtiger Punkt von literarischer Komik, dass das Schreckliche im Guten aufgehoben und umgekehrt ist. Und da ist er ja meisterhaft und das kann er eben deklinieren auf verschiedenen Ebenen. Das hat mit seinen Tierwesen, mit seinen Mischwesen und mit den Anfällen seiner Figuren, mit den Halluzinationen, Visionen und so weiter zu tun. Das sind ja alles sozusagen Brechungsmechanismen, die von einer einfachen Abbildbarkeit von Welt oder einer einfachen, schlichten, eindimensionalen immer dementieren, sondern so geht das nicht, das ist immer noch das andere. Und das macht ihn zu einem großen komischen Autor, also Komik in dem Sinn, wo ja auch Franz Kafka ein komischer Autor ist, zum Beispiel, oder eben auch Dostojewski oder auch wer auch immer. Und in die Tradition gehört er für mich und da ist dann für mich auch Komik ein Qualitätsmerkmal. Ja, auf jeden Fall. Und da spielt er schon ganz weit oben mit, ja, weltliterarisch gesehen.
Ich kann über die Theorie der Komik nicht viel sagen, aber meine leuchtet mir aber ein, was Herr Wörtchen gesagt hat. Ich dachte übrigens auch an Dostojewski, in dessen Romanen eigentlich immer komische Figuren und Situationen vorkamen. Ja. Und natürlich auch, weil einer der Krimis von Gary Victor ja voll von Anspielungen auf Schuld und Sühne ist.
Suff und Sühne ist übrigens ein genialer deutscher Titel. Ja, absolut genial.
Ja, da und sich das, da war es Gott sei Dank möglich, das Wortspiel aus genau. dem Originaltitel herüber zu retten.
Aber im Namen des Katers auch.
Oh, ja. Ist auch ja.
Ja, wobei das den Nachteil hat, dass da schon etwas verraten wird durch den Titel.
Okay.
Das ist mir nachher aufgefallen, dass ein gewisser Knalleffekt in der Handlung, wo nämlich Inspektor Asimar anfangs der Meinung ist, dass dieser George, den er suchen muss, ein Mensch ist und dann feststellt, dass es sich um einen Kater handelt, der wird natürlich für den deutschen Leser abgeschwächt, dadurch, dass schon im Titel auf einen Kater angespielt wird. Der Originaltitel lautet einfach Wap con George, das bedeutet auf Kreolisch, ihr werdet George kennenlernen. Mhm. Übrigens eine doppelsinnige Redensart, das bedeutet im übertragenen Sinne, jetzt könnt ihr was erleben. Ja, also zurück zur Komik. Ich beobachte nur, dass die Komik in Gary Victors Büchern oft aus dem resultiert, was er die ständige Verwechslung von Fiktion und Realität nennt. Also zum Beispiel bei dieser Lottozahlenmagie, dass man es als völlig selbstverständlich ansieht, aus zum Beispiel aus Träumen oder Tagesereignissen die Lottozahlen herauslesen zu können. Oder auch, dass man einer Person ein Gedicht vollendet vorträgt und sie dann in Trance gerät und Lottozahlen flüstert. Das scheitert stets an der Realität, aber der Magiegläubige findet immer eine Ausrede dafür, warum es nicht funktioniert hat. Und nichts kann ihn davon abbringen, es ein weiteres Mal zu versuchen. Und diese Art von Komik findet man in seinen Romanen häufig. Wobei er auch gesagt hat, er benötigt dafür eigentlich keine besonders blühende Fantasie. Er muss nur aufmerksam beobachten.
Naja, aber das ist ja auch eine Rolle von Komik, so eine Dehierarchisierung von Realitätsebenen. Also die Realität, also die ist halt einfach nicht so real wie real. Und das ja, genau, das ist die Komik dabei.
Also für mich ist auch so ein Merkmal für seine Komik, dass sie immer, also dass sie wirklich so immer an der Grenze zum Wahnsinn ist. Ja. Und zwar im besten Sinne. Ja. Also ich und auch immer zum Schmerz. Also auch in diesem Roman gibt es ja auch eine Szene, da spricht Adrien mit einem Automaten. Und dieser Automat, da denkt man ja erst ist es so also es passt in das ganze Setting und sowas alles, aber auch bei diesem Automaten gibt es ja einfach auch noch so eine gewisse, ja, so einen schmerzhaften Hintergrund.
Ja, klar.
Ja, das ist richtig.
Ja, das Vereinbaren von Unvereinbarem sozusagen, das ist, glaube ich, auch was, das Zusammenführen von Unvereinbarem. Das ist auch ein Komikmerkmal. Ja,
und auch, finde ich, beschreibt tatsächlich auch das Schreiben von Gary Victor absolut. Sehr, sehr gut. Ja. Das Vereinbaren von etwas, was für uns unvereinbar scheint. Ja. Und noch, also dann finde ich ja fast noch großartiger, dass es für ihn völlig natürlich zu vereinbaren ist.
Ja.
So, dann wären wir auch durch soweit. Gibt es noch etwas, was wir jetzt nicht angesprochen haben, worüber wir noch reden sollten?
Man sollte viel mehr Gary Victor lesen.
Vielleicht könnte ich doch kurz erwähnen, dass wir natürlich ein weiteres Buch von Gary Victor in Übersetzung haben. Das ist sein Roman A L'Angle des Rues Parallèles, deutscher Arbeitstitel, wo die Parallelstraßen sich kreuzen.
Großer
Und
Licht, ja.
Der Titel deutet schon an, dass das auch ein Buch ist, in dem sich reichlich ineinander übergehen von Fiktion und Realität, von Sichtbarem und Unsichtbarem findet. Viel von der Komik, von der eben die Rede war. Es kommt entweder 2025 oder Anfang 2026 heraus. Sie dürfen gespannt sein.
Das sind wir.
Ja, da freue ich mich schon drauf. Ja. Dann vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass das geklappt hat.
Ja, vielen Dank.
Ich danke auch.
Und vielen Dank auch an alle, die uns zugehört haben. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt und empfehlt uns weiter und bewertet uns auf Apple Podcasts und Spotify. Das hilft sehr dabei, dass andere Interessierte diesen Podcast entdecken können. Für Kommentare, Feedback und Fragen erreicht ihr uns unter litprom@buchmesse.de und all diese Informationen stehen natürlich auch in den Shownotes. Dieser Podcast wird gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds. Wir hören uns dann in einem Monat wieder. Bis dann.